Ich lese den heutigen Bibeltext zu Palmsonntag aus der Lutherbibel 2017, die Verse Johannes 12, 12 bis 19. Der Einzug in Jerusalem. Als am nächsten Tag die große Menge, die aufs Fest gekommen war, hörte, dass Jesus nach Jerusalem kommen werde, nahmen sie Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen und schrien: Hosianna, gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn, der König von Israel. Jesus aber fand einen jungen Esel und setzte sich darauf, wie geschrieben steht: Fürchte dich nicht, du Tochter Zion. Siehe, dein König kommt und reitet auf einem Eselsfüllen. Das verstanden seine Jünger zuerst nicht. Doch als Jesus verherrlicht war, da dachten sie daran, dass dies von ihm geschrieben stand und man so an ihm getan hatte. Die Menge aber, die bei ihm war, als er Lazarus aus dem Grabe rief und von den Toten auferweckte, bezeugte die Tat. Darum ging ihm auch die Menge entgegen, weil sie hörte, er habe dieses Zeichen getan. Die Pharisäer aber sprachen untereinander: Ihr seht, dass ihr nichts ausrichtet. Siehe, alle Welt läuft ihm nach.
Ich bete. Ich möchte dir Dank sagen, du guter Gott, dass du auf vielfältige Weise uns immer wieder neu begegnest und zu uns sprichst. Danke für diese Erfindung des Kirchenjahres, dass wir so immer wieder an die wesentlichen Eckpunkte deines Lebens und Sterbens und Auferstehens erinnert werden. So denken wir heute an diesen Einzug in Jerusalem, der Beginn einer dramatischen Woche. Und wir wollen dein Wort aufnehmen und es in uns wirken lassen. Lass das gelingen, Herr, damit es uns heilsam verändert und prägt. Danke, dass du reden willst. Hilf uns, recht zu hören. Amen. Liebe Gemeinde, wer kann sich noch an den Morgen des 24. Februars 2022 erinnern? Nur einer? Noch ein paar mehr, ne? An dem Morgen begann der russische Angriff auf die Ukraine. Was hast du damals gedacht? Wie lange glaubtest du, dass der Krieg dauern würde und wie er enden würde? Der erste Tag, eine Momentaufnahme. Die russischen Truppen kamen am Anfang schnell voran, rückten auf Kiew vor. Doch dann geriet der Vormarsch immer mehr ins Stocken. Der erste Tag, er war eben nur eine Momentaufnahme. Die meisten, auch Putin und seine Garde, sie vielleicht vor allem, hatten erwartet, dass alles ganz schnell geht. Nur eine militärische Spezialoperation. Eine solche Momentaufnahme ist auch dieser Blick des Johannes auf den ersten Palmsonntag. Ein triumphaler Einzug in Jerusalem. Jesus, von dem viele Menschen schon so vieles gehört hatten. Jesus aus Nazareth kommt, so machte es wie ein Lauffeuer, lief es wie ein Lauffeuer durch die Stadt, der doch in Jerusalem nach dem Johannesevangelium schon etliche Wunder getan hatte. Er hatte einen Mann geheilt, der seit 38 Jahren am Teich Bethesda gelegen hatte. Also längere Zeit, als Jesus selbst schon auf der Welt war. Und der darauf wartete, dass ihn jemand zum Wasser brachte, wenn das sich wieder bewegte. Denn der Erste, der dort ankam, der wurde geheilt. So hatte man sich immer wieder erzählt und es auch erlebt. Ein hoffnungsloser Fall, dieser so lang krank daliegende. Doch Jesus hatte ihn gesund gemacht, hatte ihm wieder eine Zukunft ermöglicht. Oder da war der Mann, der schon blind geboren war. keine Chance, dass sich in seinem Leben noch einmal etwas zum Guten ändert. Im Blick auf ihn diskutierte man höchstens darüber, ob er nun schuld an seiner Situation sei oder doch eher vielleicht seine Eltern. Doch Jesus hatte ihm das Augenlicht geschenkt. Und in der Folge der Begegnungen mit den Mächtigen im Tempel, dieser auch mit seinen Eltern und er schließlich wieder mit Jesus, da war es ihm, diesem vormals Blinden, dann nochmal wie Schuppen aus den Augen gefallen. Und er bekannte Jesus als den, der von Gott gesandt war. Und dann hatten die Menschen natürlich gehört davon, dass Jesus da in Galiläa 5000 Menschen oder Männer, also sprich plus Frauen und Kinder, satt gemacht hatte. Und dass man ihn zum Brotkönig hatte krönen wollen, aber er sich dem entzogen hatte. Und nun kam er zum Pessachfest. Das Fest, an dem immer eine besondere Spannung in der Stadt da war. Beim Sederabend, also beim rituellen Miteinander, die den Auszug aus Ägypten feiern, am ersten Abend des Pessachfestes, da wurde ein Platz für Elia freigelassen, der eben erwartet wurde, dass er wiederkäme. Und wenn er denn wiederkäme, dann würde dann auch der Messias wiederkommen. Und so jubeln die Menschen Jesus zu, als er den Ölberg hinabkommt. Wer Hungernde satt macht, wer Kranke gesund macht, dem jubelt man gerne zu. Der kann doch nur der von allen so sehnsüchtig erwartete Messias sein. Habt ihr es gehört? So machte es dann eben auch die Runde. Und so erzählten etliche, die mit Jesus den Ölberg herunterkamen. Er hat Lazarus von den Toten auferweckt. Nur vor wenigen Tagen, da vorne, gar nicht weit von hier, in Bethanien. Das bestätigte ihre Erwartung und ihr Jubel wurde nur noch lauter. Sie begrüßten ihn mit den Worten aus dem Hallel-Psalm, dem Psalm 118, der natürlich messianisch verstanden wurde und bis heute von den Juden verstanden wird. Hosianna! Gelobt sei der da kommt im Namen des Herrn, der König von Israel. Und der Evangelist Johannes zitiert wie Matthäus, Zacharja 9, Vers 9. Allerdings in einer stark verkürzten Form. Es fehlen bei Johannes Begriffe wie gerecht, arm, Helfer. Und Matthäus spricht davon, dass ein sanftmütiger König kommt. Auch das kein Wort davon bei Johannes. Der erzählt eben sehr viel eindeutiger, einseitiger aus der Sicht derer, die da am Straßenrand stehen oder Jesus entgegengehen oder die mit ihm herunterkommen in die Stadt, die Jesus jubelnd begrüßen. Sie erwarten einen mächtigen König. Einen König, der so mächtig ist, dass er eben die Macht hat, Hungernden satt zu machen, Kranke zu heilen, ja sogar Tote aufzuerwecken. Und dass der natürlich dann auch die Macht hat, in den nächsten Tagen seine Macht erweisen wird und Israel befreien. Befreien von den Römern. Der Heilskönig, der Israel wieder in alter Größe entstehen lassen wird. Ja, selbst die mächtigen Gegner Jesu scheinen in dem Moment ihren Mut verloren zu haben. Sie wirken hilflos. Sie können nur seine Kraft und seine Macht anerkennen, die er auf die Massen hat. Eine Momentaufnahme. Wie sehen wir Jesus? Was erwartest du von ihm heute Morgen oder vielleicht für die nächsten Tage, für die nahende Zukunft? Was erwartest du von diesem Jesus? Wir wünschen uns doch auch einen Herrn, der in unserem Leben wunderbar wirkt. der uns aus Krankheit und Not rettet. Einen Herrn, der uns über den Dingen stehen lässt. Wir wünschen uns doch, dass er Wunder tut in unserem Leben und auch um uns herum. Und so feiern wir ihn in unseren Gottesdiensten und bejubeln ihn als den, der auf dem Thron sitzt. So singen wir es in ganz vielen alten und neuen Liedern. Als den eben feiern wir ihn, dem alle Macht gegeben ist. Und wir singen uns so in eine Sichtweise Jesu, in der er glanzvoll dasteht. Und wir erhoffen uns, dass von diesem Glanz dann auch etwas auf uns fällt. Ja, und seine Feinde, das sind ja heute nicht mehr Menschen. Seine Feinde sind Situationen, sind Dinge, die in uns passieren, die um uns passieren, die uns und allen Menschen das Leben sauer machen, die uns die Luft abschnüren, die unser Leben und unser Miteinander und vor allem auch unser Gottvertrauen stören und zu zerstören wollen, suchen. Seine Feinde, das sind die Gedankenlosigkeit, die Lieblosigkeit, die Respektlosigkeit, der Hass. Seine Feinde, das sind übertriebener Egoismus hin bis zum Narzissmus, Überheblichkeit und Größenwahn, Allmachtsfantasien und davon geprägte und auch dadurch mangelnde Wertvorstellungen. Oder kurz und prägnant, so sagen wir es dann oft, seine Feinde sind Sünde, Tod und Teufel. Diese seine Feinde müssen auch in unseren Tagen gelegentlich klein beigeben. Da sind sie dann auch auf dem Rückzug. Da nämlich, wo Menschen aus dem Glauben heraus Liebe verströmen, wo ihnen der Hass entgegenschlägt. Seine Feinde spüren ihre Grenzen, wo Menschen Versöhnung suchen und Versöhnung erleben. Seine Gegenspieler werden zeitweise zum Schweigen gebracht, ihrer Macht beraubt, wo Menschen, so wie wir heute Morgen hier, Gottesdienst feiern, Gott die Ehre geben, in Liedern, mit Gebeten, im Hören auf ihn und das Evangelium und wo dieses dann in ihrem Leben Raum greift. Wenn Menschen in Not, Krisen, Krankheit, ja bis in den Tod hinein zu ihm aufschauen und ihr Glaube nicht erlischt, sondern sie trägt, wo eben der Gekreuzigte und Auferstandene sich darin als der Herr erweist, da müssen auch in unseren Tagen die Feinde schweigen. Ich will uns also diese Perspektive nicht nehmen. Johannes kritisiert in seinem Evangelium die Menschenmenge nicht. Vielmehr lässt er sie eben auch so erscheinen, dass sie eben Jesus feiern vorab schon als den, als der er sich dann an Ostern erweist. Palmsonntag, so könnte man sagen, ist das Vorspiel zu Ostern. Ein wenig Ostern schon kurz vor Karfreitag. Am Palmsonntag spüren seine Feinde seine Kraft, seine Wirkung, seine Ausstrahlung. An Ostern dann erweist er sich seinen Freunden als der, der den Tod besiegt, über ihn triumphiert hat und damit eben auch über Sünde und Teufel. Nachdem er dem Tod doch ganz offensichtlich eben alle für alle anderen so scheint es doch eben offensichtlich unterlegen war. Aber eben auch Karfreitag ist nur eine Momentaufnahme. Denn wir säßen ja heute nicht hier, wir würden nicht jeden Sonntag Gottesdienst feiern. Ja, wir wären keine Christen, wenn nach dem Karfreitag nicht Ostern käme. Wir feiern jeden Sonntag eben vor allem die Auferstehung Jesu. Doch wir können sie, und das ist andersherum auch wieder immer wieder zu erinnern, wir können sie eben nur feiern, weil er auch an Karfreitag am Kreuz gestorben ist. Und weil er dann eben an Ostern als der Auferstandene seinen Freunden, seinen Schülerinnen und Schülern begegnet ist. Weil er sich schon da als der gezeigt hat, der er ist, der Herr über Mächte und Gewalten. Der, der Leben und Zukunft für die Menschen bietet. Leben und Zukunft über die uns bekannten Dimensionen, in denen wir ein Stück ja gefangen sind, hinaus. Auch das aber blieb ja eine Momentaufnahme. Eine Momentaufnahme, die wir sonntäglich, ja, die wir täglich erinnern dürfen. Und der von uns auch in unserem Leben immer mal wieder etwas erfahrbar wird. Er hat Sünde, Tod und Teufel besiegt. Und so werden auch heute Menschen heil. Sie erfahren Liebe, sie entdecken Gott, ihren Schöpfer als barmherzigen Vater im Himmel. Ihr Misstrauen ihm gegenüber wird wieder in Vertrauen verwandelt. Die Liebe Christi beginnt sie zu verändern, lässt sie innerlich und manchmal auch körperlich heil werden. Schwierige Beziehungen werden erneuert, werden wieder lebbar, werden wieder heil, können weitergeführt und neu gestaltet, ja verbessert und verstärkt werden, weil seine Liebe Versöhnung möglich macht. Wenn wir hier zum Friedensgebet sind und wir Nachrichten über die EBF aus der Ukraine bekommen, dann gehört eben auch das immer dazu, dass die ukrainischen Geschwister von Taufen berichten. Mitten im Krieg. Menschen entdecken in der Not den lebendigen Christus und beginnen ihm zu vertrauen. Spuren seines anbrechenden Gottesreiches. Und so können wir ihn fröhlich loben und ehren, ihm Loblieder singen, Hosianna rufen, ihn als den Herrn und Erlöser, als Weltenrichter und Weltenretter anbeten. Aber auch das eben eine Momentaufnahme. Die Realität ist eben doch oft auch eine andere. Klar, wir glauben, dass er schon jetzt auf dem Thron sitzt. Er ist schon Christus Pantokrator, der Allherrscher. Doch als solcher präsentiert er sich in dieser Welt eben oft nicht. Er greift nicht machtvoll ein, so sehr wir uns das ja doch auch immer wieder wünschten. Er fällt Putin nicht offensichtlich in den Arm. Er beendet nicht das Elend der vielen Christinnen und Christen, die unter einem Wahnsinnsverfolgungsdruck stehen und jeden Tag damit rechnen müssen, dass man sie erkennt, packt, ins Gefängnis wirft oder Schlimmeres mit ihnen anstellt. Und auch in unserem Leben ist so manches nicht heil. Auch unter uns gibt es schwere Erkrankungen. Und obwohl wir beten und beten und beten, heilt er nicht. Menschen sterben unter uns an Krebs, durch Unfälle. Ja, und unser Glaube bleibt angefochten. Auch unter uns gibt es Krisen und Streit, bis manchmal zur Unversöhnlichkeit. Auch das ist da. Auch wir stehen immer wieder in der Gefahr, Christus zu verleugnen. Ja, vielleicht gar ihn zu verraten. Mit der Menge zu skandieren, kreuzige ihn. Auch wenn der Glaube der Sieg ist, der die Welt überwunden hat. Denn das macht Glauben ja gerade aus, dass wir genau in dieser Zerreißprobe leben, dass wir nicht wissen, aber vertrauen. Dass wir einen Blick in eine andere Welt bekommen haben und zugleich eben in dieser alten Welt leben. Dass wir eine Hoffnung haben, die über diese Welt hinausgeht, aber wir noch ganz mit beiden Beinen in dieser alten Welt unterwegs sind. Dass wir einen Blick haben für die kleinen und großen Wunder, die aber in dieser alten Welt schon auf die neue kommende hinweisen, auf das eben auf diese Weise speerspitzenartig hereinbrechende Reich Gottes. Und Jesus? Damals, da erschien er in der Erzählung des Johannes doch fast passiv. Das Einzige, was er tut, ist, er setzt sich auf einen Esel. Nach Matthäus hat er seine Jünger beauftragt, den Esel zu suchen und zu finden und zu bringen. Hier scheint er ihn fast zufällig am Straßenrand hat stehen sehen. Und auch seine Freunde und Schüler wirken passiv. Es sind andere, die den Jubelruf beginnen, die die Kleider auf den Weg legen, die die Palmzweige abbrechen und mit ihnen winken und Hosianna rufen. Die Menschenmasse, die sehen in diesem Moment ihn als den großen, mächtigen Retter, der alles in Ordnung bringt, der alle Not beseitigt. Es ist also nicht nur eine Momentaufnahme, es ist auch eine sehr subjektive Sicht, die hier transportiert wird. Deutlich auch nochmal eben im Kontrast, wie Jesus darauf reagiert, nämlich passiv fast. Er reitet einfach nur hindurch und die Jünger ziehen einfach nur mit ihm hindurch, ohne selbst irgendwie dabei aktiv zu sein. Eine Momentaufnahme, eine subjektive Sicht, eine durchaus fragwürdige, fragile, weil nämlich schnell umschlagende Sicht. Es dauerte nicht sehr lange, da hieß es nicht mehr, Hosianna gelobt sei, der da kommt, sondern eben kreuzige ihn von den gleichen Leuten. Wir würden ja diese Momente, diese guten, diese heilvollen, diese fröhlichen, diese unbeschwerten Momente gerne festhalten, in denen wir Jesus von Herzen und fröhlich Hosianna entgegenrufen. Diese Momente, in denen wir aufgrund der Zeichen und Wunder, die er auch unter uns tut, voller Freude und Glaube und Hoffnung und Liebe sind. Diese Momente, in denen wir meinen Bäume oder meinetwegen auch Palmwedel ausreißen zu können, weil er uns als der König begegnet. Wie ihn als diesen Christus Pantokrator sehen. So wie eben die Menschenmasse damals. Doch Jesus wusste um seinen Weg und dass der nicht gleich auf den Thron führt, sondern zuerst ans Kreuz. Dass sein Weg nicht der über Glanz und Gloria ist, sondern durch Blut und Tränen. Dass er nicht den Weg der Gewalt gehen kann. Dass er nicht seine Feinde überwältigen kann durch Kraft und Macht. Sondern dass er gewaltlos, ohnmächtig, sich in Liebe, aus Liebe, in die Hände der Menschen gibt. Und am Kreuz den Hass, die Gewalt, den Tod erleidet. Und Liebe ist eben diese Macht, die ausbricht aus dem scheinbar ewigen Teufelskreis von Gewalt und Gegengewalt, von Rache und Vergeltung, von wie du mir, so ich dir. Liebe unterbricht diesen scheinbar ewigen und zerstörerischen Kreislauf, lässt ihn endlich versanden und enden. Nur so konnte er diese Welt retten. Nur so können wir Menschen erlöst werden, befreit werden aus diesem dauerhaften Kreislauf. Und so bleibt der Weg bis zu dem Moment, in dem Gottes Reich endgültig hereinbricht, ein Weg auch durch Krisen und Konflikte. Bis Jesu Herrschaft, bis Gottes Herrschaft endgültig und umfassend anbricht, gehören Streit und Hass, Krankheit und immer wieder der Tod zu unserem Leben, zu unserem Weg. Die Welt bleibt eine, in der die Gottlosigkeit Überhand zu nehmen scheint, in der Gott machtlos wirkt. Doch das ist eine Momentaufnahme und eine mit einer sehr subjektiven Sicht. Es ist gut und richtig, im Augenblick zu leben. Wir neigen ja in unserer schnelllebigen Zeit dazu, schon immer 3 Schritte vorauszuschauen und eigentlich gar nicht mehr im Hier und Jetzt zu sein. Es ist gut, in dem Augenblick ganz da und bei sich selbst zu sein. So dürfen wir solche Augenblicke genießen wie den Palmsonntag, in dem wir ihm fröhlich entgegensingen. Und in all den anderen Gottesdiensten, in denen wir Gott loben und preisen und ehren. Die Momente, in denen wir Gottes Liebe und verändernde und heilsame Kraft spüren, wir dürfen sie genießen, wir dürfen ganz in ihnen da sein. Wie die, wenn wir Zeichen und Wunder seines anbrechenden Reiches wahrnehmen können. Aber wir sollen auch da sein, ganz da sein in den schweren Momenten, die auch zu unserem Leben gehören. Und wir können das beides tun, weil wir wissen, dass es immer nur Momentaufnahmen sind, sodass wir in den schönen Momenten eben um das andere drumherum wissen und nicht abheben, sondern wissen, wir leben in einer Welt mit viel dunklen Stellen. Und dass wir zugleich in den Momenten, in denen wir selbst im Dunkeln sind, wissen, dass das Helle da ist, dass Christus da ist. Dass wir den Blick nicht verlieren in diesen Momenten auf den, der uns entgegenkommt, Jesus Christus, auch wenn der für uns vielleicht da gerade gar nicht sichtbar ist. Denn er ist ja gerade bei den Leidenden, bei den Kranken, bei den Trauernden, bei den Verzweifelten, bei den Angefochtenen, bei den Unversöhnten. Bei all denen ist er als der Liebende und Gegenwärtige, der Mitleidende, der Versöhnungsschaffende Herr, Retter und Befreier. Er ist genau da, immer mitten Mang dabei. Und gerade da will er seine Liebe, seine lebensverändernde Liebe offenbar werden lassen, an diesen Stellen. Denn von dieser Liebe, so hat Paulus zu Recht festgestellt, und damit möchte ich schließen, von dieser Liebe kann uns nichts und niemand trennen. Und das gilt für alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.